podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Diesmal bin ich mit der Tram quer durch München gefahren und in der Nähe der Pinakotheken ausgestiegen, denn dort habe ich meinen Gesprächspartner getroffen.
Also mein Name ist Michael Winkelhofer. Ich arbeite seit 15 Jahren an dem Thema Magnetsinn von Tieren. Derzeit gehen wir also der Fragestellung nach, wie sich Fische am Magnetfeld orientieren können.
Michael Winkelhofer ist Biogeophysiker am Department für Geo- und Umweltwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und wie schon gesagt, es geht um den Magnetsinn von Tieren.
Am bekanntesten sind natürlich die Zugvögel. Die benutzen den Magnetsinn, um nach Norden zu kommen im Frühjahr, beziehungsweise nach Süden dann wieder zurück im Herbst. Bekannt sind natürlich auch die Fische, die Lachse, die Aale sind also bekannt dafür, dass sie weit rausziehen aufs Meer. Und auf dem offenen Ozean ist natürlich ein guter Orientierungssinn besonders nützlich.
Moment, Herr Winkelhofer, wir fangen erstmal mit den anderen Tieren an, bevor es zu ihren Fischen geht. Zum Beispiel mit den Monarchfaltern.
Das sind also schön große Schmetterlinge, orange gefärbt. Und die verbringen den Winter im Hochland von Mexiko.
Und sobald es Frühjahr ist, ziehen sie nach Norden. Die erste Generation der Schmetterlinge fliegt also von Mexiko bis in die Südstaaten der USA.
Da vermehren sie sich.
Und die zweite Generation
zieht dann weiter, die vermehrt sich wieder. Und die Jungen,
also die dritte Generation,
ziehen dann weiter bis zu den großen Seen.
Und im Herbst zieht dann die vierte Generation wieder zurück nach Mexiko in einem Rutsch.
Und das ist natürlich der Wahnsinn, wie das funktioniert. Also wie die Jungen wissen, dass sie wieder da zurück müssen. Also natürlich hängt es mit der Nahrung zusammen, aber dass dann trotzdem die Routen immer wieder die gleichen sind, das ist schon verblüffend. Und da vermutet man natürlich auch wieder das Magnetfeld, aber das ist im Experiment noch nicht eindeutig gezeigt worden.
Nächstes Beispiel, Fledermäuse. Für die Nahorientierung benutzen sie den Ultraschall, also die Echoortung von Hindernissen und Beutetieren. Für längere Strecken navigieren sie aber mit Hilfe des Magnetsinns. Und da lassen wir jetzt mal Stefan Eder zu Wort kommen. Er promoviert gerade bei Michael Winkelhofer.
Man vermutet, dass die Fledermäuse ihren magnetischen Kompass kalibrieren zu dem Zeitpunkt des Sonnenuntergangs.
Sie merken sich also, in welcher Richtung die Sonne untergegangen ist, und zwar merken sie sich den Winkel zum Magnetfeld, das sie spüren können.
Und dadurch können sie durch die Nacht hindurch navigieren.
Auch hier wurde wieder ein Experiment gemacht. Man teilte Fledermäuse in zwei Gruppen auf. Man ließ beide Gruppen den Sonnenuntergang anschauen. Klingt ja irgendwie romantisch, aber wir bleiben wissenschaftlich.
Eine Gruppe davon wurde in ein falsches Magnetfeld gesetzt, also das in eine andere Richtung gedreht war.
Und dabei ist herausgekommen, die Gruppe, die sich den Sonnenuntergang ohne falsches Magnetfeld anschauen konnte,
die ist relativ direkt nach Hause geflogen.
Wohingegen die andere Gruppe in verdrehter Richtung startete. Ein letztes Beispiel, bevor es zu den Fischen geht. Das habt ihr vielleicht sogar im Internet gelesen. Forscher der Uni Duisburg-Essen werteten Bilder von Google Earth aus. Sie stellten fest,
dass sich Huftiere, also vor allem Hirsche und sogar die Kühe auf der Wiese, nach dem Magnetfeld ausrichten.
Die Tiere standen überall in Nord-Süd-Richtung, nur nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen. Jetzt aber zu den Fischen. Wir fangen an mit ihren Sinnen. Fische haben ein sogenanntes Seitenlinienorgan. Das brauchen sie, um Druckunterschiede zu spüren. Aber nicht nur das.
Der Lachs hat insbesondere einen guten Geruchssinn. Und der Geruchssinn, der spielt beim Heimfinden eine besonders wichtige Rolle. Er muss also den Duft seines heimatlichen Gewässers wahrnehmen können, denn die unterschiedlichen Flüsse unterscheiden sich also in ihrer Duftnote. Und wenn er an seinen heimatlichen Fluss zurück möchte, muss er eben genau diesen einen Fluss anhand seiner Duftmarke identifizieren können.
Der Lachs ist also der Spürhund unter den Fischen und mit ihm hat man interessante Experimente gemacht. Forscher haben im Heimatfluss junger Lachse ein paar Tropfen einer duftenden Flüssigkeit ins Wasser gesprenkelt. Die Lachse wurden größer, zogen bis zu 2000 Kilometer hinaus aufs Meer und wurden langsam erwachsen. Nach 2 Jahren wollten sie wieder in ihren Heimatfluss zurück, um dort zu laichen. Anstatt aber in ihren Fluss zu schwimmen, schwammen sie in einen anderen. Warum? Weil die Forscher eben diese duftende Flüssigkeit schlichtweg in einen anderen Fluss getropft hatten. Frech, aber wirkungsvoll. Fische riechen also gut. Sonst noch was?
Manche Fische haben noch zum Beispiel einen elektrischen Sinn. Das ist aber bei den Lachsen nicht der Fall. Deswegen kann man also davon ausgehen, dass der Magnetsinn da,
also bei der Orientierung,
eine gewisse Rolle spielt.
Schwer vorzustellen, wie es sich anfühlt, so einen Magnetsinn zu haben.
Also wie der Magnetsinn genau funktioniert, ist leider nicht bekannt.
Aber natürlich haben die Forscher einige Theorien. Drei davon schauen wir uns mal näher an.
Die eine ist, dass man im speziellen Nervengewebe Magnetitteilchen hat.
Das sind also magnetische Minerale, die relativ stark magnetisiert sind.
Und wenn also das Magnetfeld sich ändert, beziehungsweise wenn sich die Körperachse relativ zum Magnetfeld ändert, dann üben diese Kristalle einen Druck aus auf die Membranen dieser mechanosensitiven Strukturen. Und dann kann eigentlich ein Nervenreiz entstehen. Das ist also die Magnetithypothese.
Nochmal sehr vereinfacht gesagt, der Fisch hat so eine Art Mini-Kompassnadel in sich drin und die orientiert sich am Erdmagnetfeld. Wenn der Fisch nun in die falsche Richtung schwimmt, dann bekommt er durch diese sich drehende Nadel ein komisches Gefühl und schwimmt natürlich schnell wieder in die richtige Richtung, um diesem Druck zu entgehen. Das war Theorie Nummer 1. Wie gesagt, sehr vereinfacht.
Die zweite Hypothese, die wahrscheinlich in Fischen nicht realisiert ist, die aber bei Vögeln eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die sogenannte Radikalpaar-Hypothese.
Das zu erklären ist schwer. Grob gesagt geht es um chemische Reaktionen, die sich durch ein Magnetfeld beeinflussen lassen. Die Annahme ist also, dass zum Beispiel Vögel einen Nervenreiz spüren, wenn diese chemischen Reaktionen in ihnen stattfinden.
Es gibt auch sehr gute experimentelle Befunde. Man kann also Vögel radiofrequenten Feldern 1-10 Megahertz aussetzen und dann ist ihr magnetischer Kompasssinn gestört.
Kommen wir zur dritten Theorie, der Elektrorezeption. Ein Leiter im Magnetfeld erfährt eine elektromotorische Kraft.
Das ist eigentlich das Induktionsprinzip.
Und wenn man also das Magnetfeld nicht direkt wahrnehmen kann,
dann kann man vielleicht das elektrische Feld wahrnehmen, das durch Bewegung relativ zum Magnetfeld induziert wird.
Bei den elektrischen Fischen ist diese Theorie sehr wahrscheinlich.
Aber die elektrischen Fische sind natürlich nicht so dicht gesät. Das sind eher sehr spezielle Gruppen von Fischen.
Und für alle, die noch nichts von elektrischen Fischen gehört haben, die Elektrorezeptoren finden sich in allen basalen Wirbeltieren. Außer den Knorpelfischen und den basalen Knochenfischen sind das die Amphibien und die Kloakentiere, also Schnabeltier und Schnabeligel, als einzige Vertreter der Landwirbeltiere. Die bekanntesten elektrischen Fische
sind natürlich die Hai und die Rochen, aber auch unter den Knochenfischen gibt es welche und da sind am bekanntesten die Welse. Die Welse und die Störe.
In München wird aber mit der Regenbogenforelle gearbeitet. An die kommt man leicht ran und vor allem ist sie eng verwandt mit dem pazifischen Lachs. Und sie wird seit Jahrzehnten erforscht.
Eben bis hin zur Histologie, wo man dann eben magnetithaltige Partikel in der Nase gefunden hat.
Bitte, was hat man gefunden?
Also es gibt verschiedene magnetische Minerale in der Natur und davon ist eben Magnetit das am stärksten magnetische. Findet man üblicherweise in vulkanischen Gesteinen, auch in Graniten. Und es ist eben deshalb besonders verwunderlich, dass es auch Tiere herstellen können.
Noch verwunderlicher ist eigentlich, dass man dieses Magnetit zwar im Reagenzglas herstellen kann.
Man bekommt aber nicht so schöne Teilchen wie zum Beispiel bei den magnetischen Bakterien oder wie die Forellen das herstellen können.
Die Forellen können es also besser als die Wissenschaftler. Klar, dass die das wurmt. Forellen haben also in manchen Zellen ein magnetisches Material. Und da wollen die Forscher ran an diese Zellen.
Der Alltag, also neben der Pflege der Tiere, ist es eine sehr biologische Arbeit, also die Arbeit eines Biologen größtenteils. Es muss seziert werden und mit verschiedenen Mittelchen werden Zellverbände aufgelöst, sodass wir quasi einzelne Zellen in einer Lösung schwimmen haben wollen, die sich dort in dieser Lösung auch frei bewegen.
Glückssache, die zu finden, oder?
Das ist Sisyphus-Arbeit, ja. Aber wir würden es nicht machen, wenn wir nicht hin und wieder Erfolge hätten.
Mit so einer Zelle kann man dann spannende Dinge machen. Die Münchner haben zum Beispiel ein Mikroskop umgebaut. Sie haben mit Kupferspulen ein rotierendes Magnetfeld um das Mikroskop erzeugt und können dann beobachten, wie sich die Zellen verhalten.
Hätten Sie selber auch gerne einen Magnetsinn?
Naja, Wäre nicht schlecht. Aber so ungefähr können wir uns ja auch Richtung Norden, die Nordrichtung merken, wenn wir im Stadtdschungel unterwegs sind.
Zurück zu den Fischen, besser gesagt zu ihren magnetischen Zellen.
Wenn man das aber dann einmal dokumentieren konnte, reicht das nicht als Beweis?
Das würde schon als Beweis dafür, dass es magnetische Zellen gibt, ausreichen. Aber wir wollen natürlich auch weitergehen und wollen wissen, was ist in diesen Zellen besonders und welche Materialien sind da enthalten. Und dafür brauchen wir natürlich immer wieder magnetisch rotierende Zellen und mit denen weitere Experimente oder Messungen machen.
Wie lange lebt denn dann so eine Zelle überhaupt noch?
Wenn man sie gut behandelt, überlebt sie schon ein paar Stunden. Ich muss aber sagen, also für das Experiment ist es nicht zwingend notwendig, dass die Zelle noch lebt. Denn das, was die Zelle drehen lässt, ist nicht die Entscheidung der Zelle, sondern das ist ein magnetisches Partikelchen innerhalb der Zelle, das sich so stark am Magnetfeld ausrichtet, dass es die ganze Zelle mitdreht.
Diese Zellen sind natürlich winzig klein.
Also die Zellen, die sind typischerweise 10 Mikrometer groß.
Und das kann man natürlich mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen. Da braucht man ein relativ gutes Mikroskop.
Genau.
Zu den Größen der Zellen später mehr. Einiges ist schon bekannt über den Magnetsinn der Regenbogenforelle, aber viele Fragen sind noch offen.
Also langfristig möchte man natürlich wissen, wie sieht es im Stammbaum der Tiere aus? Wo und durch welchen Mechanismus ist der Magnetsinn verbreitet? Kurzfristig natürlich interessiert uns bei der Forelle noch genau, ob die Zellen, die Magnetit enthalten, auch eben tatsächlich magnetfeldabhängige Nervenreize erzeugen.
Gerade erst hat Michael Winkelhofer einen Forschungsantrag gestellt, um den Stammbaum des Magnetsinns bei Fischen zu rekonstruieren. Von den Fischen hin zu noch kleineren Wesen, und zwar zu den Bakterien. Dafür lasse ich Herrn Winkelhofer und Stefan Eder wieder in Ruhe weiterforschen und düse nach Martinsried zu Dirk Schüler, Professor für Mikrobiologie. Der blickt zurück.
Der erste große Meilenstein war für mich die Isolierung der Reinkultur meines ersten Bakteriums. Das war tatsächlich das Gefühl, was man als Wissenschaftler selten hat. So ein Glücksgefühl, jetzt tatsächlich von heute auf morgen eine kleine Entdeckung gemacht zu haben.
Plötzlich konnte er im Reagenzglas etwas kultivieren, das er bis dahin nur im Mikroskop gesehen hatte. Und wir wissen jetzt also schon, womit er sich beschäftigt. Mit Bakterien. Und zwar ganz besonderen Bakterien.
Als man diese Bakterien entdeckt hat, Mitte der 70er Jahre, war das also eine große Überraschung. Das ist durch Zufall passiert. Ein junger amerikanischer Doktorand, der Herr Blakemore, Richard Blakemore, hat beim Mikroskopieren entdeckt, dass es Bakterien gibt, die nur in eine Richtung immer schwimmen, und er ist dann drauf gekommen, mal einen Magneten ans Mikroskop zu halten und hat gesehen, dass sich die Bakterien danach nach dem Magnetfeld ausrichten.
Gut, das war jetzt für uns hier in der Tonspur nicht so eine riesige Überraschung. Immerhin geht es heute um den Magnetsinn. Und das von Dirk Schüler in Greifswald isolierte Bakterium bekam den schönen Namen Magnetospirillum gryphiswaldense.
Wenn wir beide jetzt Bakterien wären, was würde uns das bringen, dass wir sozusagen ein eingebautes Navi haben? Ist ein Bakterium so zielgerichtet? Will es irgendwo hin, wo es sonst nicht hinkäme?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns immer wieder stellen und die noch nicht so ganz klar ist, aber es spricht einiges dafür, dass dieser eingebaute Kompass tatsächlich als Orientierungsmechanismus dient. Dazu müssen wir uns vor Augen halten, dass die Bakterien in ganz besonderen Standorten vorkommen, und zwar im Schlamm von Gewässern.
Dieser Schlamm ist geschichtet und verschiedene Bakterienarten mögen verschiedene Schichten, zum Beispiel eine Schicht mit niedriger Sauerstoffkonzentration. Durch den Magnetsinn können die Bakterien sich im Schlamm orientieren und die für sie optimale Position finden oder einhalten.
Ein Problem bei der Erforschung war dann allerdings, dass man diese Bakterien für eine beträchtliche Zeit nicht im Labor züchten konnte.
Das hat sich erst in den letzten 10, 20 Jahren geändert.
Wir haben da auch dazu beitragen können mit unseren Arbeiten.
Und zwar, indem solche Bakterien aus Umweltproben isoliert und angereichert wurden.
Wir züchten diese Bakterien mittlerweile im Labor, was die Voraussetzung ist für viele weitere Arbeiten. Und wir können die Bakterien inzwischen auch genetisch manipulieren.
Das heißt, die Forscher können einzelne Gene ein- oder ausschalten und beobachten, was passiert. So tasten sie sich langsam heran an die Antwort, welche Gene dafür notwendig sind, diesen Bakterienkompass zu produzieren.
Weiß es, wo Norden und Süden wirklich ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das hat nach der Entdeckung dieser Bakterien die Wissenschaft auch am meisten beschäftigt.
Jedenfalls fiel schnell auf, dass diese Bakterien im Gegensatz zu anderen Kristalle enthalten. Und jetzt ratet mal, aus was diese Kristalle bestehen? Genau, aus Magnetit. Diese Kristalle sind in einer Kette angeordnet.
Man muss sich das nun so vorstellen, dass das gesamtmagnetische Moment dieser Magnetosomenkette, wie wir das nennen, das ganze Bakterium orientiert, zum Beispiel auch im Erdmagnetfeld, wie eine Kompassnadel. Und dadurch, dass die Bakterien noch schwimmen, können sie diese magnetische Ausrichtung als Navigationsmechanismus benutzen.
Wir schauen uns erstmal die Bakterien genauer an. Irgendwie ist ihr Image ja nicht gerade gut.
Man muss dazu sagen, dass in der öffentlichen Meinung Bakterien oft nur als Krankheitserreger und krankheitserregende Keime vorkommen. Wir hier am Biozentrum im Bereich Mikrobiologie interessieren uns aber vor allen Dingen für Bakterien, die domestiziert sind, wie zum Beispiel Escherichia coli oder Bakterien, die wir aus der Umwelt isoliert haben oder die zum Beispiel biotechnologisch nützliche Funktionen haben.
Während ich ein Bild im Kopf habe, das Bakterien zeigt, die sich rasend schnell verbreiten, scheine ich einem Irrtum aufgesessen zu sein. Denn gerade diese Bakterien aus der Umwelt lassen sich gar nicht oder nur sehr schwer züchten. Was machen also die Forscher? Sie gehen mit einer Magnetfalle nach draußen und fangen Bakterien.
Wir finden sie im Starnberger See, im Chiemsee, wir finden sie in der Würm und in der Isar.
Und in vielen anderen Gewässern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie so ein Bakterium aussieht.
Ja, ich kann Ihnen das auch mal hier aufmalen, bevor ich Ihnen dann noch Bilder zeige, die wir im Elektronenmikroskop gemacht haben. Zunächst haben die Zellen, gar nicht so aufregende Formen.
Dirk Schüler malt eine Art U-Boot, langgestreckt. Es macht Schwimmbewegungen durch rotierende Geißeln. Es sieht symmetrisch aus, aufgeräumt.
Man hat früher gedacht, dass Bakterien wie ein Teebeutel sozusagen aufgebaut sind, dass also innen drinne hier die Proteine und Enzyme mehr oder weniger ungeordnet umherschwimmen.
Das stimmt aber nicht. Gemeinsam mit Kollegen vom benachbarten MPI für Biochemie hat Schüler zum Beispiel eine neue fadenförmige Struktur in den Bakterien entdeckt, entlang der die Magnetitkristalle aufgefädelt sind. Überraschenderweise ähnelt sie den molekularen Skelettstrukturen der Zellen höherer Organismen. Ein Bild davon hängt großformatig an der Wand seines Arbeitszimmers.
Sieht aus wie moderne Kunst eigentlich.
Ja, es hat auch was Künstlerisches und etwas Ästhetisches. Und das hängt hier also schon seit ein paar Jahren bei mir im Büro. Und da sieht man, dass die Natur also auch ästhetisch ansprechende Strukturen hervorbringt.
Gut, so sehen die Bakterien also von innen aus. Zurück nach draußen zu den Gewässern. Im Chiemsee wurde ein Magnetobakterium gefunden, das wir uns näher anschauen müssen. Das Magnetobakterium bavaricum. Das ist jetzt leider nicht weiß-blau. Es trägt weder Lederhose noch Gamsbart. Und ich glaube, es mag auch kein Bier. Aber es ist trotzdem außergewöhnlich.
Zum einen ist es besonders groß. Es kann also 10 Mikrometer groß werden. Das ist dann nur noch ein Hundertstel eines Millimeters und das ist für ein Bakterium schon eine ziemlich beträchtliche Größe.
Moment, jetzt brauche ich mal kurz Nachhilfe. Was können wir denn noch mit bloßem Auge sehen?
Also wir können, wenn wir gute Augen haben, vielleicht noch Strukturen erkennen, die so etwa ein Zehntel eines Millimeters ausmachen. Dann sehen wir da vielleicht noch so ein Pünktchen. Für alles, was darunter liegt, brauchen wir ein Mikroskop. Und man kann in unserem Lichtmikroskop, in dem wir unsere Zellen täglich beobachten, können wir Zellen erkennen, die etwa die Größe von einem Mikrometer haben. Das entspricht in etwa einem Tausendstel Millimeter.
Nur zur Erinnerung, das wilde Bavaricum, das es übrigens auch in China und Frankreich und anderswo gibt, ist 10-mal so groß. Ebenfalls interessant für die Forscher, dieses Bakterium hat im Unterschied zu den im Labor kultivierbaren Arten nicht nur 50 bis 100 dieser Magnetitkriställchen, sondern kann bis zu 1000 dieser Kristalle bilden. Die Kristalle sind übrigens 40 bis 50 Nanometer groß. Und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Das geht nur noch mit Elektronenmikroskop. Diese magnetischen Kristalle sind das, was Dirk Schüler vor allem interessiert. Wie schaffen es die Bakterien, sie herzustellen?
Wir kennen mittlerweile eine ganze Reihe von Genen und Proteinen, die den Bakterien dabei helfen, diese einmalig perfekten Kristalle zu machen. Man kann natürlich und man versucht auch, Magnetitkristalle technisch durch chemische Synthese herzustellen. Aber meines Wissens ist es noch niemandem gelungen, Kristalle mit solcher Perfektion und Formenvielfalt herzustellen, wie es die Bakterien können.
Und das macht diese Kristalle auch interessant für eine Reihe von Anwendungen. Zum Beispiel in der Biomedizin als Kontrastmittel für Magnetresonanzdiagnose oder in der Nanotechnologie. Es sind einfach winzig kleine Nanomagnete. Okay, das war jetzt doppelt gemoppelt.
Wir kennen also eine ganze Reihe von verschiedenen Genen und Proteinen, die bei der Synthese eine Rolle spielen. Wir verstehen aber noch nicht genau die Funktion der einzelnen Gene.
Und dabei geht es um 10 bis 100 Gene. Auch hier das gleiche Spiel. Gene einzeln gezielt ausschalten und schauen, was passiert. Und Rückschlüsse daraus ziehen.
Wir sind also auf Antworten gestoßen, zu denen wir vor 10 oder 20 Jahren uns noch nicht mal die Fragen haben träumen lassen. Das wird also immer komplizierter und immer spannender.
Grauwale haben ihn, Fledermäuse und Schildkröten haben ihn, Vögel und Fische haben ihn und Bakterien auch. Und ich grübele seither, ob nicht wir Menschen auch einen Magnetsinn haben. Vielleicht haben wir nur verlernt, ihn einzusetzen. Experimente in dieser Richtung gab es schon viele, allerdings bislang ohne aussagekräftige Ergebnisse. Ich habe ohne Magnetsinn aber mit Navi wieder zurück nach Hause gefunden aus Martinsried und damit ist diese Folge der Tonspurforschung auch schon wieder zu Ende. Bis zum nächsten Mal, frohes Forschen, wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.